sind alle versorgt mit Jockey. Jawohl, wir wollen weiterfahren in unserer Predigtserie zum Epheserbrief. Heute ist die zweite Predigt, wir sind noch in Kapitel 1. Ich weiß nicht, wie es euch geht, jetzt gerade letzte Woche war das wieder so, dass die Wolken und der Nebel so irgendwie an der Kante von unseren Bergen gehangen hat und der Nebel die Sicht verdeckt hat auf das, was vielleicht da oben noch irgendwie sichtbar sein könnte. Für mich ist es immer wieder ein Bild, auch für unser Glaubensleben, für das, wie wir mit unserem geistlichen Leben unterwegs sind, mit der Realität Gottes, dass wir oft nur irgendwie schwach, vernebelt, vielleicht auch ein bisschen betäubt oder auch abgestumpft, gar nicht sehen, wie real Gott ist, dass er existiert, dass er da ist, dass seine Gegenwart in uns ist. Und heute in unserem Predigttext geht es darum, dass Paulus ein Gebet spricht oder ein Gebet betet, das da formuliert für die Gemeinden, die er dort ansprechen möchte. Und zwar betet Paulus, dass die Leute sehen sollen, dass sie Klarheit haben sollen. Nicht vernebelt, nicht irgendwie betäubt und verfälscht, sondern einen klaren Blick haben. Und zwar mit unseren inneren Augen. Paulus wird das gleich, wenn wir das lesen, formulieren als die Augen des Herzens. Die Botschaft heute Morgen ist für all diejenigen, die mit Jesus Christus unterwegs sind. Paulus schreibt hier an die Gemeinden, an die Menschen, die Jesus bereits in ihrem Leben haben. Vielleicht hörst du zu und hast diesen Schritt zu Jesus noch nicht gemacht. Mein Gebet für diese Predigt war zum einen auch, dass du durch das Zuhören von dieser Predigt näher zu Jesus hingetrieben wirst und erkennst, was für einen Wert Jesus in deinem Leben haben kann. Das, was die Predigt heute Morgen enthält, was das Wort Gottes heute Morgen enthält, das können wir umsonst haben. Das ist ein Geschenk und wir dürfen es annehmen. Ich möchte gern einsteigen in diesen Predigttext. Wir lesen Epheser 1 zunächst mal, wir werden so versweise durchgehen, die Verse 15 bis 18. Epheser 1, die Verse 15 bis 18. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ja, das ist der falsche Text. Kannst du wegschalten. Dann hat es nicht synchronisiert. Ich lese weiter. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. Schlagt sie doch mit auf. Ab Vers 17. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens. Erkenntnis Gottes, da betet Paulus um den Geist der Weisheit und Offenbarung und um geöffnete Augen des Herzens. Und wenn es bei Gott um Erkenntnis geht, ihn zu erkennen, dann hat es viel mehr als nur mit Kopfwissen zu tun, sondern er möchte, dass wir ihn kennenlernen. Es ist ein Beziehungsbegriff. Es geht immer darum, dass Gott zum Fokus hat, eine Liebesbeziehung mit uns zu haben. Und wenn er von Erkenntnis spricht, möchte er, dass wir ihn in der Beziehung mit ihm wachsen und ihm begegnen. Er möchte nicht, wie Paulus hier das betet, dass unsere Augen des Herzens vernebelt sind, dass der Blick klar ist. Sie sollen klar sehen. Vielleicht gerade zum Anfang hier eine Herausforderung an dich. Schenke uns den Geist der Weisheit und Offenbarung und Augen des Herzens, die geöffnet sind. Bittest du Gott um diese tiefe Erkenntnis, so wie es hier steht? Oder möchtest du einfach nur mehr Informationen über Gott wissen? Paulus betet hier um Erkenntnis im Sinn von einer bewussten Erfahrung, von einer Beziehungserfahrung, die Gott möchte, dass wir sie machen mit ihm, wenn wir sein Wort lesen. Es ist ein Unterschied zu wissen, ob, keine Ahnung, in ein Nutella-Glas groß draufgeschrieben ist Nutella und wir wissen, dass da Nutella drin ist. Und es ist wirklich ein Unterschied, dann zu wissen, wenn man es probiert hat und wirklich weiß, dass es Nutella ist. Ihr könnt es austauschen mit Honig oder sonst, was euch gut schmeckt. Ofi, ist auch ganz fein. Man kann lesen und wissen, man kann erfahren und wissen. Paulus betet, dass wir Gott durch bewusste Erfahrung, durch sein Wort kennenlernen. Und die Predigt, die kann uns auch als ganze Gemeinde heute dazu dienen, dass wir mehr das, was Paulus hier betet, auch zu unserem Gebet machen. Zu dem, dass wir dann beten, dass wir offene Augen bekommen für seine Realität. Wir wollen wachsen als Gemeinde, wir wollen geistlich reif werden und in einer geistlich reifen Gemeinde, da geht es eben nicht darum, einfach nur damit alle wissen, wie es läuft, sondern es geht darum, ja, Menschen zu werden, die Gott wirklich kennen. Sehnsucht zu haben, von mehr zu ihm zu erfahren, von ihm zu erfahren. Wir können als Gemeinde eine Sehnsuchtsgemeinschaft werden. Ich stelle mir vor, was passiert, wenn wir in unseren Gottesdiensten, in den Gebetsabenden, in unseren Teams, in den Kleingruppen, Hauskreisen, auch in den eigenen Familien dieses Gebet sprechen. Herr, öffne uns die Augen des Herzens. Ich denke, ich glaube, ich hoffe, dann erwächst daraus eine ganz neue Kultur, eine Sehnsuchtskultur nach mehr von Gott. Für was betet Paulus hier konkret? Ich habe die Predigt aufgebaut mit drei Punkten, wie das oft so klassisch ist. Und ihr werdet am dritten Punkt nochmal tief durchatmen müssen, weil der dritte Punkt enthält 5 Punkte. Aber ich verspreche euch, danach kommen keine weiteren Punkte. Paulus betet hier für 3 konkrete Dinge, für die Hoffnung, die wir durch unsere Berufung haben, durch das Erbe des Reiches und durch eine überwältigende Kraft. Diese 3 Punkte. Erstens, die Hoffnung unserer Berufung. Vers 18, da möchte ich nochmal den zweiten Teil lesen. 18, Kapitel 1, Vers 18, den zweiten Teil. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Paulus geht es nicht darum, dass Gott etwas Neues tun soll in unserem Leben, sondern dass wir das erkennen, was Gott bereits getan hat. Er hat uns berufen, damit ist eine wunderbare Hoffnung verbunden. Und diese Berufung ist ja keine Einladung zu irgendeinem Pflichtprogramm, was sich Christsein nennt, sondern eine Berufung zur lebendigen Hoffnung. Hoffnung heißt im Neuen Testament nicht einfach nur vielleicht, sondern gewiss, aber noch nicht sichtbar. Paulus meint hier die Hoffnung auf die Vollendung, auf die Gemeinschaft mit Christus in Ewigkeit, auf die völlige Erneuerung aller Dinge. Diese Hoffnung ist kein Fluchtprogramm aus dem Alltag, eine Träumerei in ferner Zukunft, sondern sie ist Kraft und Hilfe für unseren Alltag. Christen leben mit dieser Perspektive, die über alles Sichtbare hinausgeht. Wenn jemand dein Leben anschaut, wird diese Hoffnung, die du in dir trägst, sichtbar. In deiner Krankheit, im Alter, der Erschöpfung, du darfst wissen, das Beste kommt noch. In der Gemeindearbeit, deine Mühen sind nicht vergeblich, es trägt Frucht in alle Ewigkeit. In deiner Erziehung der Kinder, in Beziehungen, die du lebst, im Beruf, letztendlich dienst du deinem Herrn, der alles neu machen wird. Die Hoffnung deiner Berufung. Wir sollen mit den Augen unseres Herzens erstens sehen, dass wir eine Hoffnung durch unsere Berufung haben. Das zweite ist, dass wir sehen sollen den Reichtum des himmlischen Erbes. Den dritten Teil von Vers 18. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Was für eine Würde liegt auf der Gemeinde von Jesus. Sie ist nicht nur eine Randgruppe der Gesellschaft, auch wenn das mit unseren menschlichen Augen oft so aussieht, sondern sie ist Gottes Eigentum, sein Volk, seine Braut, seine Familie, sein Körper. Das Erbe mit dem Heiligen Geist, das ja bereits angezahlt ist durch ihn, den wir bekommen haben bei der Wiedergeburt, ist nur eine Anzahlung und der Rest wird noch folgen. Wenn man ein Christus-Nachfolger wird, also Jesus in seinem Leben aufnimmt, dann bekommt man diesen Heiligen Geist und geistlich gesehen ist man dann ja im Glauben frisch wie ein Baby. Und das Baby, das wie in so eine Millionärsfamilie hineingeboren wird, weiß ja am Anfang nichts von diesem reichen Erbe, das es hat, was ihm zusteht. Es will seine Grundbedürfnisse gestillt haben und ist angewiesen auf Liebe und Geborgenheit. Und dieses Baby tut genau wie alle anderen Babys auch erstmal nur sich auf ein paar wenige Dinge beschränken. Mit Schreien beschäftigt, mit Schlafen, mit Schreien, mit Essen, mit Schlafen, mit Schreien und mit in die Windel machen. Als Kinder Gottes sind du und ich durch die Wiedergeburt in eine Familie hineingeboren, die ein unschätzbares Erbe haben. Und bei diesem Säuglingssein, liegt ja auf der Hand des Bildes, dürfen wir nicht stehen bleiben. Wachstum ist ganz natürlich in uns angelegt und im geistlichen Sinn sowieso im geistlichen Leben. Und besonders tragisch ist es, dass wir nach all den Jahren in der Christusnachfolge oft uns immer noch so verhalten. Wir wollen einfach nur, dass unsere Bedürfnisse gestillt sind. Wie passiert es, dass wir immer wieder in dieses Fahrwasser geraten? Ich glaube, dass wir zum einen diese Anzahlung, die wir bereits bekommen haben, den Heiligen Geist in unserem Leben nicht wirken lassen. Und wir verlieren zweitens aus dem Blick, was uns noch erwarten wird mit diesem Erbe. Paulus wird in Epheser 4 später auch davon sprechen. Ich möchte da noch nicht so viel davon vorgreifen, weil wir werden ja auch darüber etwas hören. aber schon mal Vers 13 und 14 in Epheser 4. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben, in unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir sollen geistlich und emotional reife Christen werden. Darauf ist Nachfolge angelegt. Deswegen sitzt du heute Morgen hier in der Gemeinde im Gottesdienst. Hoffentlich. Dafür lebt der Heilige Geist in uns. Wie steht's um dein Reifegrad, den der Heilige Geist in deinem Leben schon bewirken durfte? Ist es vielleicht für dich dran, neu über die Bücher zu gehen und neue Wachstumsziele zu stecken? Beweg doch diese Frage im Gebet. Beweg die Frage auch mit Leuten, denen du Vertrauen schenkst. Besser zu zweit, dann ist es verbindlicher. Es lohnt sich für dich, offene Augen des Herzens zu haben, um die Hoffnung deiner Berufung vor Augen zu haben. Es ist lohnenswert, im Glauben zu wachsen und zu reifen und zu einem vertieften Blick auf das reiche Erbe Gottes zu haben. Und jetzt drittens noch der Punkt, es lohnt sich auch, offene Augen des Herzens zu haben, über die überwältigend große Kraft Gottes in unserem Leben. Dafür betet Paulus jetzt hier in Vers 19 und 21. Also, nochmal tief durchatmen. Ich möchte jetzt den dritten Punkt in diese fünf Punkte gleich aufteilen. Epheser 1, Vers 19, Vers 20, das ist schon sehr gewaltig, was da steht. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Jetzt steigert sich Paulus. Die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, wir kommen jetzt von Ostern her, ist jetzt in uns wirksam. Nicht irgendwann, sondern heute, nicht theoretisch, sondern wirklich real. Und ich glaube, dass genau hier ganz oft das Problem liegt. Wir leben so, als gäbe es diese Kraft in unserem Leben gar nicht. Wir kämpfen aus eigener Anstrengung, statt aus dieser Kraft zu leben. Ich weiß nicht, wie es dir mit dieser Kraft der Totenauferstehung in deinem Leben geht. Ich kann mir vorstellen, dass die große Mehrheit von uns diese Kraft nicht spürt, selten spürt. Es klingt schon fast idealistisch. Es klingt nach einem religiösen Hype. Es entspricht so gar nicht unseren Erfahrungen. Aber durch Gottes Wort und seinen Geist, der in uns lebt, der diese Kraft ist, kann Gott unseren Geist, unser Herz dahingehend verändern, dass mehr davon passiert. Ich kann das nicht, der hier vorne steht und heute Morgen zu euch predigt, aber Gott, der kann das. Ich denke, dass diese Kraft in unserem Leben erst dann richtig wirksam und spürbar wird, wenn wir diesen Geist der Weisheit und Offenbarung haben, wenn wir das Wort Gottes aufgeschlagen vor uns liegen haben, darin lesen und wenn Gott uns die Augen des Herzens dafür geöffnet hat. Was ist diese Kraft? Fünf Punkte dazu. Unsere Augen des Herzens sollen geöffnet sein für das, was auch in Vers 20 steht. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Gott erweckte Jesus von den Toten. Der Feind, der Tod ist besiegt. Ja, auch wir Gläubigen, wir werden sterben. Aber der Stachel des Todes, der ist entfernt. Dieser giftige Moment des Todes ist zu einem Weg ins Paradies geworden. Ihr erinnert euch vielleicht an Ostersonntag und an den Text aus 1. Korinther 15, da heißt 54 und 55, der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Diese gewaltige Stärke Gottes hat uns geistlich gesehen von den Toten auferweckt und uns das Leben und den Glauben geschenkt. Damals war diese Kraft wirksam, die unsere blinden Augen geöffnet hat und wir Jesus erkennen konnten. Diese Kraft hat unseren widerspenstigen Willen besiegt und ein neues Herz geschaffen. Ein Herz, das in der Lage ist, Gott und unseren Nächsten, die Menschen um uns herum zu lieben. Diese Kraft bewahrt uns vor der Herrschaft der Sünde und diese Kraft wird unser Glauben sicher bis zum Ende bewahren. Der Tod ist besiegt. Das Zweite in Vers 20. Mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Die Kraft, die Jesus zur Rechten Gottes gesetzt hat, hat auch uns dorthin gebracht. Wenn man Epheser 2, Vers 6 liest, da heißt es: Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat und ihn für immer in Gottes Gegenwart stellte, die hat auch uns dorthin gebracht und sie hält uns auch dort. Gottes Kraft ist in uns wirksam. Sie hat uns an einen neuen Ort gestellt, der übernatürlich ist, der noch nicht sichtbar ist. Und schau mal, genau das ist das, was dein Herz sehen muss. Das sollen wir uns immer wieder vor Augen malen. Der dritte Punkt in Vers 21. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Da ist also diese überwältigende Kraft, die in uns wirkt. Aus Epheser 6, Vers 12 wissen wir, dass zu diesen Herrschern und Gewalten, wie es hier in Vers 21 heißt, auch der Teufel und alle Dämonen des Universums gehören. Die Kraft, die in uns wirkt, ist eine Macht, die den Teufel besiegt. Paulus sagt in Kolosser 2, Vers 15 folgendes: Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er, also Gott, entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Diese Gotteskraft lebt in deinem Herzen. Als Jesus von den Toten auferstand, wurde er über alle Herrscher der Hölle erhöht. Sie sind besiegte Feinde. Sie sind zwar noch nicht aus dieser Welt verschwunden und es müssen noch Schlachten geschlagen werden, aber das sind nur noch Rückzugsschlachten. Gott hat bereits den vollständigen triumphalen Sieg. Und um das zu sehen und Gott so kennenzulernen, müssen wir um den Geist der Weisheit und der Offenbarung beten und beten, dass Gott uns die Augen des Herzens öffnet. Das vierte, Gott gab Jesus als Haupt über alle Dinge der Gemeinde. Vers 22, ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Zwei Dinge gilt es hier zu beachten, denke ich. Erstens, der auferstandene Jesus ist das Haupt über alles. Haupt, das bedeutet Autorität mit bewusster, aktiver Herrschaft. Über die gesamte Geschichte, alle Menschen, alle dämonischen Mächte, jede Krankheit, jede Behinderung, die gesamte Natur. Jesus ist der Herrscher über das ganze Universum, über das Wetter, Wirbelstürme, Blitze, Vulkane, Erdbeben, Überschwemmungen, die globale Erwärmung, über alle Unternehmen und Industrien, das Gesundheitswesen, den Sport, Erfindungen, Medien, das Internet, militärische Macht, Regierungen, Präsidenten, Könige, Häuptlinge, Religionen, Universitäten. Er ist Herrscher über das Sonnensystem, die Sterne, Galaxien, Moleküle, Atome, ja, über die kleinsten Teilchen und über 10.000 Dinge, die der Mensch bisher noch nicht erkannt hat. Jesus ist jetzt das Haupt über alles. Der bewusste, aktive Herrscher mit Autorität. Und das zweite Große in Vers 22 ist, dass er der Gemeinde als Haupt über alles gegeben worden ist. Also dieser Allmachtsherrscher ist auch das Haupt der Gemeinde. Und wir, die Gemeinde, sind sein Leib. Wir sind also er selber. Das bedeutet, mit all seiner Macht, all seiner Autorität und all seiner Weisheit dient er uns als unser Oberhaupt, unser Anführer, unser Retter, unser König und unser Freund. Mit anderen Worten, diese Macht ist, wie es in Vers 19 heißt, unter uns hier. Jetzt. Betet mit mir, dass Gott uns die Augen des Herzens öffnet, damit uns das bewusster wird. Und schließlich noch der letzte, fünfte Punkt. Wenn wir hier von der Kraft Gottes, von dieser überwältigenden Kraft Gottes sprechen. Vers 23. Sie, also die Gemeinde, ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Damit kommen jetzt wir als Gemeinde so richtig ins Spiel. Wir als Gläubige in der Gemeinde müssen die glücklichsten Menschen auf diesem Planeten sein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das in angemessene Worte fassen kann. Gottes Macht will das ganze Universum erfüllen, indem Jesus die Autorität gegeben ist. Und da kommen nun wir ins Spiel. Er möchte uns, die Gemeinde, die Christusnachfolger, zum Träger dieser Fülle machen. Die Gemeinde soll diese Fülle verkörpern. Die Welt soll durch uns, die Gemeinde, mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt werden. Also uns, die wir jetzt hier sitzen. Hui. Die Fülle Gottes ist in dieser Welt durch seinen Leib gegenwärtig. Wenn die Augen deines Herzens das klar sehen können, dann heißt es für deine persönlichen Glaubenskämpfe, Gott lebt mit seiner Fülle in dir. Du bist nicht allein. Ihm ist alle Macht gegeben und mit dieser Macht ist er in Fülle bei dir. Und für uns als Gemeinde, die Kraft, die den Tod besiegt hat, kann jede Schwäche, die wir mitbringen als Gemeinschaft, jede Enttäuschung, die passiert innerhalb unserer Gemeinschaft, jeden Zerbruch, der vielleicht auch da ist, heilen. Jesus kann das. Paulus betet nicht, dass Gott mehr tun soll, sondern dass wir klarer sehen können, was er schon getan hat. Du bist berufen zu einer Hoffnung. Du bist Teil von Gottes herrlichem Erbe und in dir ist die Auferstehungskraft Gottes gegenwärtig. Was bestimmt dein Blick? Blickst du auf den Mangel oder auf die Fülle? Auf die Schwäche oder auf die Kraft von Christus in dir? Für die nächste Woche möchte ich dir ans Herz legen, dass du diesen Text immer wieder neu liest. Epheser 1, Vers 15 bis 23. Und diese Bitte auf den Lippen trägst. Öffne mir die Augen. Gib mir den Geist der Weisheit und Offenbarung. Bete auch für uns als Gemeinde, dass wir unsere Berufung, Würde und Kraft darin auch erkennen und auch gerecht werden. Und schließlich handle aus dieser Erkenntnis. Mach die Fülle Gottes, die in dir ist, sichtbar für andere. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, es geht nur durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist, der in uns lebt. Du siehst unsere vernebelten Blicke. Wir brauchen die Klarheit, zu sehen, was wir für eine wunderbare Berufung haben und welche Hoffnung damit verbunden ist. Herr Jesus, wir wollen sehen, was für ein wunderbares himmlisches Erbe du für uns bereithältst. Herr, und wir möchten deine Kraft, die überwältigend ist, kennenlernen, erleben, spürbar in unserem Leben. Hilf uns. Sende deinen Heiligen Geist aus in unsere Herzen, der das bewirkt. Amen.